FM4
Film Talk.
Ja, hallo beim FM4 Film Podcast. Bia Reiser und Christian Fuchs sind hier im Studio und wir werden ein bisschen über die Avengers plaudern, über das Endgame.
Und ich sag's gleich, wir werden spoilern, dass sich die Balken biegen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, geht am besten jetzt gleich ins Kino und schaut ihn sich an, drückt den Podcast auf Pause und kehrt dann zurück, weil ohne Spoiler über diesen Film zu sprechen, wäre auch ein wenig langweilig.
Ist fast unmöglich eigentlich auch, ja.
Ganz kurz zum Anfang, nur damit wir wissen, wo wir stehen. Wie Daumen nach oben, Daumen nach unten?
Also bei mir auf jeden Fall Daumen nach oben.
Ich übertreibe und sage 2 Daumen nach oben. Mhm. Ich fand, das war super, als jemand, der jetzt überhaupt kein Comic-lesendes Kind gewesen ist, sich überhaupt nicht auskennt im Marvel-Universum und auch nicht alle Filme gesehen hat, war ich schwer begeistert.
Ja, vielleicht sollte man das ganz kurz sozusagen uns outen beide, wo wir oder wie wir mit diesem Marvel-Universum stehen. Du hast schon angedeutet, Pia, du bist nicht mit Comics groß geworden.
Nein, ich bin nicht mit Comics groß geworden. Ich bin mit Kindern von Bullerbö groß geworden. Beim Marvel, ich habe ungefähr jeden 3. Marvel-Film gesehen. Und habe vor der Presseverfolgung von Avengers Endgame mir von meiner Schwester Infinity War nacherzählen lassen und das funktioniert auch.
Ja, ich oute mich als jemand, der schon in der Kindheit sozusagen von Marvel erzogen wurde und von Spider-Man Lebenslektionen gekriegt hat. Als diese Filme damals aufgetaucht sind, also mit dem ersten Iron Man Film, war bei mir auch die Euphorie sehr groß, weil ich war mit vielen Comic-Verfilmungen vorher nicht so zufrieden. Und diese Euphorie ist dann irgendwann über diese 11 Jahre und 21 Filme schon gekippt, muss ich sagen, nachdem das so eine Fließbandformel geworden ist und immer gleich und okay, jetzt kann man auf die Uhr schauen, jetzt kommt dieser einstündige Endkampf. Und dann die große Überraschung für mich schon der Vorgängerfilm Infinity War, Avengers Infinity War, der ja auch ewig gedauert hat und der, ich glaube, 20 oder 25 Figuren vereint hat. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht funktionieren, auch schon ermüdet eben von dem Ganzen. Und es hat funktioniert und im neuen Film noch mehr.
Das heißt, der Film für dich als jemand, der alle Filme gesehen hat, ist eigentlich perfekt und befriedigend.
Ja, ein Freund hat sogar nach der Vorführung gesagt, der wertet jetzt viele der alten Filme auf, finde ich, weil ich hatte einiges schon vergessen und ich muss zugeben, ich bin zum Beispiel kein Ant-Man-Film und habe mir pflichtschuldig vor dem Endgame dann noch den letzten Ant-Man-Film angeschaut, den wollte ich auslassen. Jetzt war es aber ganz gut, dass ich ihn gesehen habe, weil er schließt auch direkt an. Irgendwie schließt alles direkt an alte Marvel-Filme an. Wie ist es dir da gegangen?
Ich glaube, es ist wie bei den Simpsons früher. Wenn man Simpsons als Kind angeschaut hat, hat man auch nicht jeden Witz verstanden, aber es war trotzdem lustig und man hat die grobe Geschichte verstanden. Und es ist an einigen Stellen im Film so, dass Hawkeye oder Ant-Man Fragen stellen, wenn irgendetwas besonders kompliziert ist. Und dann einer der anderen Avengers, meistens Iron Man oder auch Hulk, das erklärt und das dann natürlich auch für den Zuseher erklärt und so einige Missverständnisse aus dem Weg räumen.
Ja, was mich auch fasziniert hat und auch schon bei Infinity War davor und jetzt wieder, diese 21 Marvel-Filme, die haben ja wirklich die unterschiedlichsten Stile. Also irgendwann einmal ging es dann in Richtung Totalkomödie mit den Ant-Man-Filmen oder auch mit Thor Ragnarok. Das ist mit den Guardians of the Galaxy, glaube ich, losgegangen, dieser Comedy-Twist. Davor gab es aber auch schon sehr düstere Avengers-Filme und ich habe mir gedacht, das geht nicht zusammen, all diese Stimmungen. Jetzt müssen sie schon seit vielen, vielen Jahren daran gearbeitet haben, sorgfältig die Stimmungen sozusagen miteinander zu vereinen. Und beim neuen Film geht das nochmal auf ein anderes Level.
Um gleich mal zu spoilern, am Ende dieses Films steht Thor mit Bierbauch und Sonnenbrille lachen im Raumschiff gemeinsam mit den Guardians of the Galaxy und das war beim, als der erste Thor-Film rausgekommen ist, eine unvorstellbare, also hat man sich nicht vorstellen können, dass diese Situation möglich ist und nicht wie ein Sketch wirkt.
Ja, man konnte sich damals, als der erste Thor-Film rausgekommen ist, überhaupt nicht vorstellen, wie eine Filmfirma sozusagen mit dieser Figur umgeht, weil Thor ist schon sehr pathetisch, passt vielleicht besser in Game of Thrones. Und sie haben da von Anfang an so ein bisschen Ironie reingebracht und gemerkt, trotz der Ironie geht es mit Thor nicht hundertprozentig auf. Und jetzt ist er eigentlich wirklich ein Comedian geworden, oder? Also er erinnert ein bisschen, wie du auch sagst, an den Dude aus Big Lebowski.
Er ist der Dude, Beachbum und er schaut am Anfang aus wie Howard von Tech Dead für alle, die über 40 sind und sich daran erinnern können. Wollen wir vielleicht nur ganz kurz, damit alle am gleichen Level sind, eine Mini-Kurz-Inhaltsangabe machen. Das heißt, soweit ich weiß, am Ende von Infinity War schnippt Thanos mit den Fingern, die Hälfte aller Lebewesen stirbt. Und Avengers Endgame beginnt dann wunderbar mit einer ganz ruhigen Szene.
Genau, mit Robert Downey Jr. im Weltall. Iron Man treibt da in dem Raumschiff herum und schließt eigentlich schon ein bisschen mit dem Leben ab. Also diese düstere Grundstimmung des Vorgängerfilms wird direkt aufgegriffen und zieht sich auch durch weite Strecken, muss man sagen, von Endgame. Wird aber dann aufgebrochen durch sehr gute Witze. Also es gibt auch sehr viel schlechte Marvel-Witze, die aber alle irgendwie zu dieser Geschichte beitragen, finde ich. Es geht ja um Selbstzweifel. Mhm. Die Helden haben verloren. Es geht um dieses...
Sie sind im Grunde dann quasi ratlos, was sie jetzt tun sollen. Thanos hat gewonnen. Thanos hat, sie finden ihn dann, er hat die Steine zerstört und dann klingelt Ant-Man, das ist eine meiner Lieblingsszenen, am Avengers Hauptquartier und hat die völlig wahnsinnige Idee, Zeitreise.
Ja, Ant-Man wurde nicht in Staub aufgelöst, weil er im Ant-Man-Film davor, Ant-Man and the Wasp, war im Quantum Realm verloren. Das möchte ich jetzt gar nicht erklären. Ich habe schon diverse Einstein-Nacherzählungsbücher nicht verstanden von Stephen Hawking. Ja, aber es geht um Zeitreisen und durch so eine Zeitreise hat er auch überlebt und er bietet sozusagen den verbliebenen Avengers jetzt dieses Zeitreisekonzept an als Lösung.
Sie wollen die Steine wieder alle einsammeln, damit Thanos die Steine nicht kriegt und den Fingerschnipper quasi rückgängig machen. Sie wissen auch nicht genau, ob das dann funktioniert, aber sie sagen sich, wir müssen es zumindest probieren.
Ja, die Marvel-Fans haben schon vorher geahnt, dass da vieles rückgängig gemacht werden wird, weil gleichzeitig mit Infinity War wurde schon ein neuer Spider-Man-Film angekündigt, ein neuer Black Panther-Film, also lauter Charaktere, die am Ende gestorben sind bei Infinity War. Die Frage war eigentlich, wie wird das funktionieren und wird es noch genügend Überraschungen geben trotzdem? Und ich finde, da gibt es einige.
Bei Avengers Endgame, wenn man ein bisschen nah am Wasser gebaut ist, und das sind wir, glaube ich, beide, ist nicht die Frage, hast du geweint im Kino, sondern wie oft hast du geweint im Kino?
Ich war schon ein bisschen vorbereitet drauf durch einige Tweets oder in der Nacht davor, bevor wir den Film gesehen haben, da wurde überall getweetet, pack die Taschentücher ein und so. Ich war schon ein bisschen vorbereitet, aber es hat mich dann trotzdem erwischt. Gar nicht so sehr der Iron Man Tod, mit dem habe ich wirklich gerechnet. Also Robert Downey Jr., glaube ich, hat sich von der ganzen Franchise einfach verabschiedet. Wie das dann mit Captain America gelöst war, das war dann wirklich bemerkenswert. Das hat mich an die besten Enden Stephen King Romanen erinnert. Captain America entschließt sich ja freiwillig zu altern, der ist ja unsterblich. Aus Liebe heraus. Und ja, wer den Film noch nicht gesehen hat, aber das habt ihr sicher alle, das ist schon einer der ergreifendsten Momente, muss ich sagen, in der Marvel-Filmgeschichte.
Am Ende sitzt Captain America, also gealtert, in einer recht schicken, kurzen Jacke, auch auf einer kleinen Bank und schaut auf ein glückliches Leben zurück. Zuvor aber, da, ich muss kurz erzählen, ich bin vor der Pressevorführung vom Kino gestanden und da ist dieses riesen Avengers-Plakat und ich habe die alle angeschaut und gedacht, ja, ich mag euch alle gern, aber eigentlich seid ihr mir auch ein bisschen wurscht. Und dann 2,5 Stunden später stirbt Iron Man und ich heul wie eine Idiotin im Kino und die Nase läuft und es war ganz furchtbar. Und ich war dann schon sehr gerührt. Hat Iron Man, findest du, die befriedigendste Storyline, die schönste Geschichte im Marvel-Universum, das 2008 auf die Leinwand gewandert ist?
Ich glaube, das muss man schon auf verschiedene Figuren aufteilen, aber er hat halt viele Einzelfilme gehabt und er ist auch eine vielschichtigere Figur. Bei Thor hat man sich recht bald dann, wie besprochen, schon entschlossen, in Richtung Comedy zu gehen. Iron Man verkörpert ein bisschen auch so, finde ich, eine ganze Generation, Robert Downey Jr. Also Marvel übergibt sozusagen von der Generation X auf die Millennials in gewisser Weise. Stimmt natürlich nicht ganz. Aber er verkörpert auch diese ganzen Torheiten dieser Generation. Die ersten Iron Man Filme zeigen ja einen Tony Stark, der sehr promiskuitiv lebt, der sich alle Drogen reinwirft, Alkohol, trotzdem irgendwie immer fit ist, super gescheit. Also das kann der alles vereinen, aber er ist so ein Playboy, er ist ein bisschen James Bond. Also alles, was das alte Kino sozusagen verkörpert. Und mittlerweile steht ja Marvel für etwas, also sie protzen ja auch was damit, für Diversity, für politische Korrektheit, für einen völlig anderen Blick auf die Welt. MeToo hat da reingespielt. Und ich fand das ganz schön, dieser Abschied, den man dann Tony Stark gegeben hat, der ist ja auch Vater geworden inzwischen, und die Verwandlung der Figur. Er ist nicht mehr der Playboy, den jetzt eh keiner mehr will, sondern er ist eine andere Figur geworden und als solche tritt er ab.
Ich finde auch, es war eine Geschichte, die schön zu Ende geführt worden ist. Ich habe mich auch sehr gefreut, Gwyneth Paltrow wieder mal auf der großen Leinwand zu sehen, die als Pepper Potts, Ehefrau von Tony Stark, die in diesem Landhaus Magazine über Kompost liest. Ich weiß nicht, ob das eine Goop-Anspielung war oder keine Ahnung.
Ja, ich habe lange nachgedacht über die Einrichtung und das Dekor von dieser Szene, weil Iron Man ja immer in den super Luxuspalästen gelebt hat, aber jetzt geht's halt irgendwie so zurück zu Natur oder zu einer Landhausmagazinsicht von Natur.
Es ist auch unglaublich, was sich CGI-mäßig getan hat, seit 2008 Iron Man auf die Leinwand gekommen ist. Ich es wäre auch, glaube ich, unmöglich gewesen, diese Filme in den 80ern oder 90ern zu drehen, weil die wären nicht nur wahnsinnig schlecht gealtert, sondern auch damals schon, wenn die Effekte einfach zu schlecht gewesen und so schlechte Effekte schmeißen einem wahnsinnig aus der Handlung raus und die wären dann so unfreiwillig Camp. Was aber, finde ich, viel beeindruckender ist als all diese Weltraumwelten und Schlachten, ist eigentlich dieses digitale Verjüngen. Also es gibt in dem Film eine Szene, die spielt in den 1970er Jahren und man sieht Hank Pym, gespielt von Michael Douglas, und er schaut einfach aus wie Michael Douglas in den 1970er Jahren.
Ja, ich finde auch, die digitale Verjüngung ist eine der ärgsten Technologien, die es im Kino gibt seit einiger Zeit. Das hat mich schon total geflasht im Vorgängerfilm Captain Marvel, der direkt davor war. Der ist ein Buddy-Movie eigentlich in gewisser Weise und spielt in den mittleren 90er Jahren. Und Samuel Jackson als ein Buddy, der Buddy von Captain Marvel, schaut aus wie in Pulp Fiction. Mhm. Und das ist in Super HD auf der riesigen IMAX-Leinwand und man sieht die Haut bohren und es ist der Samuel Jackson von damals. Mhm. Und das ist eigentlich irre.
Das ist total irre. Ich frage mich, ob das darauf hinausläuft, dass wir irgendwann die Schauspieler, also dass wir jeden möglichen Film machen können. Und wir können jetzt aber auch sagen, Robert Redford, wir hätten gern, dass du wieder so ausschaust wie 1969 und du spielst mit, keine Ahnung, Shirley MacLaine und sie soll aber ausschauen wie 1981. Rein theoretisch wäre es möglich.
Ich glaube, das ist ein Blick in die Zukunft des Kinos. Ich glaube, solche Filme werden definitiv passieren. Also James Dean, Bruce Lee, die werden alle zurückkehren. Vielleicht haben auch schon die Marvel-Schauspieler Verträge unterschrieben, dass ihre jüngeren Ichs Gastauftritte haben in zukünftigen Filmen. Aber das wird sicher passieren. Ne? Mhm.
Ich bin ja nicht nur eine Old Soul, sondern auch eine Sentimental Soul. Bei Michael Douglas hat mein Herz geklopft, weil ich als Kind wahnsinnig gern die Straßen von San Francisco geschaut habe. Ja, du bist im Gegensatz zu mir immer sehr bemüht, nicht in die Nostalgiefalle zu tappen. Ich tappe hier da gern rein. Avengers Endgame besteht jetzt zu großen Stücken aus Rückblicken, auch durch diese Zeitreise. Sie waren zurück in der Zeit und befinden sich dann in Filmen, die wir alle jetzt bereits gesehen haben. War es dir zu viel der Selbstreferenz, der Selbstbeweihräucherung?
Ich finde, das war dramaturgisch dermaßen elegant gelöst. Das hat für mich voll funktioniert. Vor allem, ich habe das noch nie gesehen, dass nach 11 Jahren und 21 Filmen ein riesiger Film zurückkehrt zu all den Schauplätzen. Mhm. Und plötzlich ist man kurz in der Szene wieder, die man vor 6 Jahren gesehen hat, hinter den Kulissen aus einer anderen Perspektive. Das kennt man auch nur ansatzweise von Fernsehserien, aber nicht aus dem Kino. Überhaupt, finde ich, hat Marvel, glaube ich, fast am meisten gelernt von diesem seriellen Erzählen vieler Serien.
Ja. Nach der gelungenen Zeitreise haben jetzt also die Avengers alle Infinity Stones. Hulk zieht den Handschuh an, unter großen Schmerzen schnippt und macht Thanos Fingerschnippen rückgängig. Ungefähr für 30 Sekunden ist alles in Ordnung. Die Vögel zwitschern wieder. Ich glaube, Paul Rudd schaut aus dem Fenster und sagt, wir haben es geschafft. Und dann aber kommt schon Thanos und beballert irgendwie das Avengers Hauptquartier. Und es kommt, was kommen muss, nämlich die epochale Schlacht, die viel zu lang dauert. Schöner Teil aber der epochalen Schlacht sind diese aus Goldkreisen kehren irgendwie die totgeglaubten Avengers zurück. Und das Ganze wird irgendwie wieder so ein, es wird wie ein, der In-Memoriam-Teil bei den Oscars. Also Menschen, die in dem Fall nur tot geglaubt waren, kehren zurück und man dauernd so einen Effekt. Was war dein größter, da ist er wieder, Effekt?
Da bin ich jetzt zerrissen, aber da waren sehr viele Momente dabei. Ich muss ja auch sagen, diese typische ewig lange Schlacht, die sie am Ende von jedem Marvel- oder Superheldenfilm, die war diesmal gar nicht so lang. Das haben auch amerikanische Rezensenten jetzt bemerkt, habe ich gelesen. Die war diesmal kürzer, weil es ist manchmal schon wirklich fast gefühlte Stunde gewesen. Und sie war irgendwie auf eine sehr spezielle Weise choreografiert, weil da so viele Stars vorkommen, Schauspieler und Comic-Stars. Das war schon fast so eine Tanzchoreografie. Also es hat mich auch an die Marvel-Comics meiner Kindheit erinnert. Mhm. Da sind immer 4, 5 Superhelden in der Luft geschwebt, gemeinsam in so einem strahlenden Licht. Also die haben das voll aufgegriffen. Aber man muss sich auch was überlegen als Regisseur oder in dem Fall Regie-Duo, wie kriegt man all diese Leute ins Bild?
Ja.
Und das hat extrem gut funktioniert. Es gibt ja auch diesen einen Frauenmoment dann, wo alle Frauen aus dem Marvel-Universum gemeinsam auftreten. Also
ich finde aber, der wirkt allerdings so, als wäre ihnen während der Dreharbeiten eingefallen. Moment, irgendwie, wir haben auf die Frauen nicht ganz vergessen, aber lassen wir doch einmal alle gemeinsam durchs Bild rennen. Er ist ein bisschen aufgesetzt, aber er ist natürlich schon super, wie der Pepper Potts neben Captain Marvel, glaube ich, und allen anderen über die Wiese läuft und auch kämpft. Ich glaube, ich habe mich am meisten gefreut über Doctor Strange, aber auch, weil Benedict Cumberbatch gerade so wenig Filme macht und ich dann einfach sehr froh war, dass er mit seinen weißen Schläfen auftaucht, die Hände in der Luft wirbelt und, glaube ich, nur 3 Sätze sagt.
Der hatte einen großen Part im Vorgängerfilm, also das ist sehr getaktet. Sicher auch Absicht, dass jetzt die Ur-Avengers sozusagen in dem Film die Hauptrolle spielen, weil man sich von denen auch ein bisschen verabschiedet. Und Dr. Strange im Vorgängerfilm, dann ist der Part viel größer.
Die Gretchenfrage, die man jetzt jedem Film eigentlich stellen muss, ist die nach der Diversität. Lange Zeit war das Marvel Cinematic Universe eigentlich voll von weißen Männern, die fürs Gute kämpfen. Da hat sich auch einiges getan seit 2008, oder?
Naja klar, Black Panther war ein kultureller Moment, der sozusagen ein bisschen die Blockbuster-Geschichte verändert hat, also vor allem durch den Riesenerfolg und auch auf der anderen Seite der Riesenerfolg für Filme wie aus dem Gegenuniversum Wonder Woman und jetzt Captain Marvel. In Hollywood geht es ja ums Geld, das muss man auch so sagen, da geht es ja weniger um Gutsein als ums Geld, und nachdem diese Filme jetzt auch sehr, sehr gut an den Kassen dastehen, wird sich da viel verändern, glaube ich.
Glaube ich auch. Die zweite Gretchenfrage, die allerdings nur ich gern Filmen stelle, ist die nach den Frisuren. Ich war so wahnsinnig froh, dass Thor wieder lange Haare hat nach diesen schrecklichen Kurzhaarschnitten. Was sind deine Frisur-Highlights aus 11 Jahren Marvel-Filme?
Boah, da müsste ich jetzt lange nachdenken, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, das Thema Frisuren, Kleidung und Frisuren ist ein Riesenthema. Vor allem bei dieser großen Anzahl an Figuren. Bei den Männern ist ja fast jeder aktuelle Männerhaarschnitt der Gegenwart vereint. Also ich glaube, den Man-Bun hat Thor ja in früheren Filmen gehabt. Also es ist wirklich alles vereint. Und was auch im Film ein bisschen für Aufsehen sorgt und mich auch immer ein bisschen irritiert, ist der komische Bart von Robert Downey Jr. Das soll wahrscheinlich so dieses 90er-Feeling. Ja. Also er wirkt wie ein Lounge-DJ aus den 90ern, dieser Bart. Und soll das verdeutlichen. Und im Film wird darauf angespielt.
Ansonsten, wie er seinen Vater trifft, oder? Er trifft seinen Vater in den 70er Jahren und der sagt dann nach, nice guy, but what a weird beard.
Genau. Da gibt es einige Hair-Highlights.
Unbedingt. Der Brie Larson hat ja dann als Captain Marvel irgendwann einen Kurzhaarschnitt, den ich bis jetzt nur von Turnlehrerinnen aus den 80er Jahren kenne. Also es ist alles Haarmäßige in diesen Filmen zu finden. Der größte Styler von allen, Bucky, oder? Also würde es Bucky-Jacken zu ordern geben, ich würde es im 10er-Pack kaufen. Glaubst du, man kann mit viel Anstrengung eine politische Deutung reininterpretieren? Also ich fasse noch kurz zusammen. Es stirbt jetzt Iron Man. Das war der Playboy-Multimillionär, der Waffen für Regierungen, für die US-Regierung gebaut und gekauft hat. Der auch immer dafür war, dass die Avengers sich eigentlich von der Regierung regulieren lassen. Das war sein Grundkonflikt mit Captain America, glaube ich. Captain America war für die Freiheit. Und Captain America altert eben jetzt und gibt sein Schild weiter an einen jungen, schwarzen Superhelden.
Naja, das ist auf jeden Fall, also die Interpretation braucht man jetzt gerade aussprechen sozusagen. offensichtlich, ich finde, es war schon vorher vorhanden, also eben zum Beispiel SHIELD, diese CIA-artige Organisation, entpuppt sich eben als böse und sogar mit den Nazis verbandelt, mit dieser Hydra-Organisation. Grundsätzlich ist die Figur von Captain America, finde ich, total spannend, weil es ist ja die patriotische Figur schlechthin. Und als der erstmals auf die Leinwand kam, hatte, glaube ich, Marvel schon ein bisschen Angst, wird das weltweit in den Kinos gehen? So ein Typ, der die amerikanische Flagge wirklich vor sich herträgt. Aber sie haben die Figur so gebrochen inszeniert und vor allem diese Gebrochenheit dann fortgesetzt. Der zweifelt ja dann an Amerika, dass das funktioniert hat. Und ich finde auch Chris Evans, also eigentlich ist es ein sehr langweiliger Typ, so wie Superman, der ist total gut, hat da viele Facetten reingebracht. Eine Facette ist auch, glaube ich, sein privater Twitter-Account, der ist ja extrem engagiert gegen Trump, wie alle dieser Darsteller eigentlich politisch sehr engagiert sind. Scarlett Johansson ist Aktivistin.
Ich glaube auch Mark Ruffalo hat im Grunde die Rolle des Hulk nur angenommen, um seine dadurch gewonnene Star-Power für seinen politischen Aktivismus zu nutzen. Der ist ja so ein Environmentalist und setzt sich immer gegen Ölbohrungen und alles Mögliche ein. Der hat sich übrigens, glaube ich, ein bisschen schon verabschiedet. Ich finde, der war auf Autopilot in Endgame, Mark Ruffalo.
Ja und nein für mich, weil die Figur, also was aus dem Hulk gemacht wurde, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich fand Hulk als Comedy-Figur in Thor Ragnarok ein bisschen too much. Also ich mag ihn lieber wild, wenn er auszuckt oder diese Zweifel, oder diese Zerrissenheit, dieser Innere. Aber jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht, was er genau hätte sein sollen. Hulk hat jedenfalls gemerged mit dem Bruce Banner und ist jetzt ein riesiger Hulk mit Designerbrillen und schaut ein bisschen aus wie aus dem Silicon Valley, ist sehr gesund. Diese Figur fand ich dann schon wieder so großartig, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Glaubst du, dass es Oscar-Nominierungen für diesen Film geben wird?
Einmal auf jeden Fall natürlich in allen Special-Effects-Kategorien und so, aber ich glaube, dass Hollywood jetzt nach den letzten Oscars vielleicht ein bisschen weggeht wieder von diesem Comic-Verfilmungsding. Ja, ich finde, es müsste für beide, für Infinity War und Endgame, Drehbuch-Oscars geben, weil man könnte zukünftige Drehbuchseminare betreiben rund um diese Filme. Wie kann man so viele Figuren, das gab es noch nie, der ganzen Filmgeschichte, nicht einmal im flammenden Inferno oder solchen Filmen, wie kann man so viele Stars, so viele Figuren vereinen in 2,5 oder 3 Stunden? dass es funktioniert. Ja.
Ich glaube auch, dass wahrscheinlich die Drehbuchautoren, die diese Marvel-Saga viel mehr geformt haben als die Regisseure. Oder haben, was macht ein Regisseur eigentlich noch auf einem Marvel-Set? Die Figuren sind so klar. Spürst du irgendeinen, den Touch der Russo Brothers bei diesem Film?
Ich habe diesen Touch zum ersten Mal beim zweiten Captain America-Film bei Winter Soldier gespürt. Da haben sie ein bisschen das übernommen, was Joss Whedon begonnen hat. Mhm. Nämlich so diese bisschen Düsternis und Ernsthaftigkeit, dann die In-Jokes. Also diese Mischung gibt's ja nicht in jedem Marvel-Film, weil die Guardians-Filme sind viel lustiger. Ant-Man ist total wie so eine Fernsehserie aus den 80ern. Also sind ja unterschiedlich. Und sie haben so einen Mix, die Russo Brothers, wo all diese Welten zusammenkommen. Auch schon in den Captain America-Filmen.
Dieser Film hat jetzt im Vorverkauf alle Rekorde gesprengt. Wird jetzt, glaube ich, das unglaublichste Eröffnungswochenende weltweit wahrscheinlich hinlegen. Ich glaube, in den USA läuft tatsächlich diese Woche gar nichts anderes an, weil man sich denkt, wozu? Findest du, dass man sich freuen kann, weil Menschen wieder ins Kino gehen, weil ein Film so in der Mitte einer popkulturellen Diskussion steht? Auf der anderen Seite dominieren jetzt natürlich diese Franchise-Modelle. Andere Studios wollen jetzt auch so Welten aufbauen, Universen aufbauen. Das heißt, im Grunde kommt es zu einer Monokultur. Was überwiegt jetzt das Gute, was die Avengers oder die Marvel-Filme geschaffen haben oder das Böse?
Ich bin da zerrissen, muss ich eingestehen. Also so sehr mir das jetzt gefallen hat und so toll ich diese letzten Filme fand, bin ich da ein bisschen zerrissen, weil natürlich es gibt nur mehr Comic-Verfilmungen. Ich warte schon auch auf den Backlash, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange das alles noch geht. Bei Star Wars gab es einen kleinen Backlash. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wie das jetzt gelöst wurde, hat mich schon wieder sehr versöhnlich gestimmt. Mhm. Also ich stehe da ein bisschen dazwischen, aber die Monokultur, das stimmt.
Der Film heißt Endgame, das ist natürlich, bezieht sich jetzt nur auf die Geschichte der Avengers. Die Marvel wäre jetzt natürlich völlig verrückt, das einzustellen. Das ist eine Geldmaschine für Hollywood. Die sind jetzt schon angekündigt, dass es mit dem Start des Streaming-Service im Herbst diesen Jahres wird Serien über Hawkeye geben und über den Winter Soldier. Sind es Dinge, auf die du dich freust oder reicht es dir auch ein bisschen?
Mir gefällt schon auch dieses Gefühl des Abschieds, muss ich sagen. Also ein Abschied mit der Aussicht, dass gleich alles weitergeht, ist kein richtiger Abschied. Ich könnte schon mal eine Pause vertragen und muss jetzt nicht gleich alle dieser Fernsehserien sehen und diese gigantische Unternehmung, die jetzt weiterrollt. Also in Amerika schreiben ja alle, das Marvel-Comic-Universum wird uns alle überleben.
Aber was ich bei den Serien auch nicht verstehe, ist, diese Filme brauchen so wahnsinnig die riesige Leinwand. Die Presseverführung war noch dazu in einem IMAX-Saal. Das heißt, irgendwie da rüttelt und brummt und kracht und es ist riesig. Und das geht am Fernsehbildschirm oder am Laptop-Bildschirm, geht ja die Hälfte, 20% bleiben da vielleicht noch über, oder?
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe auch bisher keine dieser Serien angeschaut. Also gibt es schon einiges. Das Neue wird nur sein, weil jetzt im Disney seinen eigenen Streaming-Kanal so featuren will, dass die mit den Kinofilmen interagieren. Das waren ja bislang eigene Welten, so ohne große Spezialeffekte, mehr ein bisschen auf Krimi-Handlungen abzielend. Mhm. Und jetzt wird da interagiert, also die großen Stars werden sozusagen winzige Gastauftritte haben. Und also ich glaube, diese Hawkeye-Serie wird direkt anschließen jetzt an den Film. Also es wird versucht, großes Kino für den kleinen Bildschirm zu machen.
Ich habe jetzt doch noch ein paar Fragen an jemanden, der alle Marvel-Filme gesehen hat und der sich bei Marvel auskennt. Ich verstehe jetzt nach 11 Jahren Marvel-Filme immer noch nicht, warum ist Hawkeye ein Superheld? Ist es nicht einfach nur ein Typ, der gut Bogen schießen kann?
Naja, das ist ja auch so beim Gegenuniversum von DC mit Batman und Superman. Also es gibt die Superhelden, die wirklich Kräfte haben und es gibt die Superhelden, die sozusagen auf technische Gimmicks und Tricks vertrauen. Also Batman hat ja auch außer viel Geld keine Kräfte. Und Hawkeye ist ein bisschen so ein Pendant, leicht vielleicht.
Auch mit einer weirden Frisur, mit einem Mohawk irgendwie.
Ja, die Frisur, da haben sie versucht, noch das allerletzte sozusagen von der Straße draußen in den Film reinzupacken, damit alles abgedeckt ist, was so an aktuellen Kurzhaar- und Langhaar-Frisuren gibt.
Eine Fußballer-2016-Frisur trägt Hawkeye in dem Film. Dann habe ich noch eine Frage. Hawkeye und Black Widow treffen auf der Suche nach dem Soul Stone, glaube ich. Den Tod?
Ist sowas wie der Tod aus der nordischen Mythologie.
Mhm. Der ist ein Deutscher, aber er ist ein Glippchen. Ist der Tod ein Deutscher für die Marvels?
Vielleicht, also das Deutsche und das Skandinavische, das wird alles vermischt, auch in diesen Filmen. Ja.
Ein Kraut auf jeden Fall. Und dann möchte ich für den F5-Film-Podcast die Rubrik Jammern auf hohem Niveau einführen. Selbst wenn man einen Film total liebt, gibt es immer lang drüber nachdenkt, irgendwas, was man nicht so gut findet. Hast du da irgendwas?
Nein, ich bin da wirklich eigentlich sehr überrascht, muss ich sagen. Ich habe gerechnet damit, dass ich da über einige Szenen vielleicht ein bisschen nörgeln werde, aber in dieser dreistündigen Laufzeit gab es sehr wenig, wo ich empfunden habe, jetzt hängt es durch. Vielleicht nach 2 Stunden ist generell eine Ermüdung, weil 3 Stunden einfach zu lange sind. Aber ich fand, das war wirklich alles ziemlich gut gelöst. Was hat dir zum Beispiel nicht gefallen?
Total nerdige Gedanken, nämlich als eben Hawkeye und Black Widow sich auf die Suche nach dem Soulstone machen, kommen sie dann erst dort vor Ort drauf, dass man jemand Geliebten opfern muss. Diese Avengers sitzen dauernd in ihrem super ausgerüsteten Headquarter und haben sämtliche digitalen Suchmaschinen zur Verfügung und haben ja auch so Info, man sieht ja quasi so digitale Aktenordner zu jedem Stein. Ich glaube, das wäre irgendwo drin gestanden, dass man den Seelenstein nicht einfach so holt.
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, warum sie das nicht gewusst haben.
Schlecht recherchiert einfach.
Ein Black Widow-Film ist ja auch langfristig angekündigt. Also das ist vielleicht jemand, der gestorben ist, der nicht ganz tot ist. Scarlett Johansson kehrt wieder.
Ja, aber der Blutfleck war schon ganz schön beeindruckend auf dem Stein, wie sie da runtergefallen ist.
Es könnte dann auch ein Prequel sein, da gibt es ja viele Möglichkeiten.
Stimmt. Eine kleine Kritik habe ich noch. Iron Man stirbt, darüber haben wir schon gesprochen. Es findet eine Beerdigung statt, bei der auch John Favreau auftaucht, der Regisseur der ersten Iron Man-Filme. Und Iron Man ist natürlich gut vorbereitet in seinen Tod gegangen, hat davor eine Botschaft für seine Familie aufgenommen, die aber wie so ein Hologramm ist. Das heißt, die sitzen im Wohnzimmer und sehen ein Tony Stark-Hologramm. Und Tony Stark hat aber auch eine circa 4-jährige Tochter. Und ich habe gedacht, das kann nicht gut sein für ein Kind, das auf der Beerdigung seines Vaters ist und gleichzeitig spricht der Vater aber zu ihm im Wohnzimmer.
Naja, aber Iron Man ist ja grundsätzlich eigentlich ein unverantwortlicher Typ, also ein bisschen was muss er sich in der Richtung noch erlauben, sonst ist er gar nicht mehr glaubwürdig. Es ist ja wirklich, wir haben eh schon darüber gesprochen, aber diese Wandlung, die er da durchmacht, ich fand ja damals das sehr lustig, weil die ersten Iron Man Filme, weil Marvel stand für mich so für Spider-Man. Spider-Man ist der schüchterne Nerd, der traut sich niemanden ansprechen. Und es gibt immer so dieses, du bist der Außenseiter in der Schule-Ding. Mhm. Auf dem bauen ja fast alle Comic-Helden auf. Iron Man war kein Außenseiter in der Schule, war das klügste Kind, das reichste Kind. Mhm. Also ich fand das immer so einen herrlichen Twist eigentlich.
Mhm. Okay. Und letzte Kritik hat mit Scarlet Witchs Kleidung zu tun. Die taucht zu jedem Kampf mit einem völlig absurden Push-Up-BH auf. Und ich wünschte, auf den wird Marvel endlich irgendwann verzichten. Das ist so der letzte Hauch. Und früher war das so, in jedem Actionfilm hat eine Frau mit so einem Dekolleté durchgehen müssen. Und auch Scarlet Witch rennt immer noch so rum. Ansonsten bin ich wirklich sehr glücklich mit Avengers Endgame.
Ja, ein Thema haben wir noch vergessen. Ein Thema, das zentral ist bei Marvel, nämlich diese Post-Credit-Szenen. Also bei all diesen Filmen vom ersten Iron Man an, gab es diese Szenen und natürlich auch die Journalisten in der Vorführung, die wir gesehen haben, sind alle brav im Kino gesessen. Ich gefühlt war der Nachspann länger als der Film und es kam nichts.
Genau, völlige Enttäuschung es im kam Kinosaal. Nichts. Ja. Es war einfach nichts da. Fand ich aber auch sehr gut, einfach zu sagen, wir schließen das jetzt ab und teasen nicht schon wieder auf ein nächstes Projekt. Wäre auch irgendwie furchtbar gewesen. Da verabschiedet man sich von so vielen Superhelden und dann kommt vielleicht, keine Ahnung, ein lustiger Clip mit Spider-Man oder so. Ich fand das gut. Es gibt nur jetzt, ich habe im Netz das voll gefunden, dass manchen Zusehern aufgefallen ist, dass über dem Marvel-Logo man eine Art, wie nennt man das, wenn Metall auf Metall trifft, ein Hämmern zu hören war. Und natürlich denken sich die Leute jetzt alle möglichen Sachen aus, was das bedeuten könnte. Ist es das letzte Zeichen von Iron Man, der sich seinen ersten Anzug so gebaut hat? Ich glaube ja. Es ist der Hinweis, ich gehe jetzt in voll Reddit-Mode, es ist der Hinweis, dass Iron Mans Tochter, die ja sehr viel Interesse an seiner Ausstattung gehabt hat, sich irgendwann einen Iron Woman-Anzug bauen wird und so in 10 Jahren wird das Ganze gerebootet, aber mit einer Frau.
Das ist eine sehr schöne Interpretation.
Danke, Christian.
Ja, danke, Bia.
FM4 Podcast.